BTV Inside.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ab sofort, jeden Dienstag, alle 14 Tage, kommt unser kleiner, aber feiner Podcast auf den Markt. Auf allen üblichen Streaming-Portalen ist er zu abonnieren und zu hören. Und wir hoffen alle zusammen, dass alle Hörer Spaß damit haben. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Daniel Mücksch. Ich bin Redakteur beim Münchner Merkur und der TZ und beschäftige mich da hauptsächlich mit der Welt des Tennis. Natürlich ab und zu auch ein kleiner Ausflug zur Welt des Fußballs. Kommt man als Sportjournalist ja nicht drum rum. Aber ehrlicherweise, mein Herz gehört dem Tennis. Ich bin selber leidenschaftlicher Tennisspieler, habe in der Jugend relativ viel Tennis gespielt, habe dann eingesehen, dass es zu Ruhm und Reichtum nicht unbedingt reicht, habe mich dann eher dem Sportstudium gewidmet und dem Sport gewidmet, indem ich darüber schreibe und ihn beobachte. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich einen Podcast habe, bei dem ich exklusiv von der Base hier in Oberhaching, wo wir gerade sitzen, jeden Dienstag alle 14 Tage mich mit spannenden Leuten unterhalten kann und hoffentlich spannende Gespräche führe, die die große Welt des Tennis beleuchten, aber auch die kleinen Themen, die jeden betreffen, die jeden in jedem Verein betreffen, diskutieren kann und hoffentlich jeder sich aus unserem Podcast was mitnehmen kann. Ja, warum sage ich ständig wir? Wir sage ich, weil ich nicht alleine hier sitze. Und zum Auftakt, Ehre wem Ehre gebührt, sitzt bei mir gegenüber BTV-Präsident Helmut Schmidbauer. Hallo.
Hallo, Herr Mücksch, grüß Sie.
Ich bin sehr froh, dass Herr Schmidbauer Zeit gefunden hat, sich für die erste Ausgabe mit mir zusammenzusetzen. Wir sitzen hier direkt mit Blick auf die wunderschöne Anlage hier in Oberhaching. Draußen ein wenig bewölkt. Könnte sein, dass heute kein Training draußen möglich ist. Wir werden es so machen und auch in Zukunft so machen, dass wir zunächst ein paar Meldungen aus der Welt des Tennis besprechen werden. Was bewegt die Welt? Was bewegt sie? Was sollte sie nicht bewegen? Einfach, was gerade so los ist. Und dann natürlich auch mit jedem Gesprächspartner ein wenig den BTV beleuchten. Was bewegt den BTV? Was sind da die Themen, die auf einen zukommen? Was hat ihn bewegt? Es waren ja sehr bewegte Zeiten, auf die wir zurückblicken. Und sicherlich auch bewegte Zeiten, die auf uns zukommen werden. Aber starten wollen wir mit dem vergangenen Sonntag. Wimbledon ist wahrscheinlich noch vielen ein Begriff. Darf ich Herrn Schmidbauer gerade fragen, haben Sie das Wimbledon-Finale verfolgt?
Natürlich habe ich das Wimbledon-Finale verfolgt. Es ist natürlich immer wieder für jeden Tennis-Zuschauer ein Muss, dass man dieses Finale sieht. Hier wird Tennissport geboten vom Feinsten und ich kann nur sagen, die Tennisspieler sollten sich solche Finals, solche Turniere, weil sie werden ja auch überwiegend in sehr vielen Sendern angeboten, jetzt sogar in Servus TV das Hamburger Turnier gerade. Und ich kann die Tennisspieler nur bitten, sich dies auch anzusehen und dem Tennissport so nachzugehen, dass auch die Öffentlichkeit letztendlich sehr viel Nutzen davon hat.
Da muss ich natürlich gleich den Tennisspieler Helmut Schmidbauer fragen, haben wir mit Novak Djokovic den besten Spieler aller Zeiten gesehen, der das Turnier in Wimbledon gewonnen hat?
Ja, also ich finde schon, Djokovic ist eigentlich der Tennisgigant, nicht nur der letzten Jahre, sondern über Jahrzehnte. Und er dominiert auch die Tennisszene. Man hatte mal den Eindruck, dass er kurzen Einbruch hingelegt hat, aber er hat sich körperlich, glaube ich, bestens erholt. Und dementsprechend ist er momentan den anderen Tennisgrößen, Federer und Nadal, voraus. Federer einfach, da muss man den Altersunterschied auch nochmal heranziehen. Nadal hat doch körperlich sehr aufwendig gespielt und zahlt dem jetzt Tribut. Djokovic ist ein Spieler, finde ich, der körperlich voll austrainiert ist, seine Muskeln so aufgebaut hat, dass er kaum verletzt ist. Und dementsprechend denke ich, dass der schon noch 1, 2, 3 Erfolge mehr holen wird, wie jetzt die anderen Tennisgrößen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten.
Und hat ja auch eine Münchner Vergangenheit, was immer wieder mal vergessen wird. War ja länger bei Niki Bilic an der Akademie, die es jetzt nicht mehr gibt, aber spricht dadurch auch sehr gut Deutsch. Also wenn man ihn trifft, kann man ihn auf Deutsch ansprechen. Hab ich persönlich erlebt, freut er sich immer, wenn er mit einem ein paar Sätze auf Deutsch sprechen kann.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe auch ein paar Sätze mit ihm ausgetauscht, mehrmals jetzt schon. Und wir reden immer von Unterschleißheim. Das ist für ihn doch eine prägende Zeit gewesen. Ja, übrigens ist es schade, dass Unterschleißheim einfach nicht den Standort so gefunden hat, wie es sein sollte. Und ich hoffe, da können wir jetzt hier in Oberhaching von BTV-Seite ein bisschen einspringen.
Ja, da gehe ich von aus. Deutsch war schon ein bisschen das richtige Stichwort. Angelique Kerber mit einem doch überraschend sehr, sehr guten Ergebnis, Halbfinale, da konnte man ja nicht unbedingt mitrechnen. Alexander Zverev im Achtelfinale raus gegen den jungen Kanadier, wo ich mich stetig weigere, den Namen auszusprechen, weil ich ihn, glaube ich, noch nie richtig ausgesprochen habe. Leicht positives Fazit, würde ich sagen. Oder wie würden Sie es aus deutscher Sicht des Wimbledon-Turniers sehen?
Ja, ich würde es schon ein bisschen differenzieren, weil die Ansprüche eines Zverevs natürlich sehr viel höher sind. Aber vielleicht mit der Angie Kerber, das ist ein toller Erfolg für sie. Nach Bad Homburg auch Turniersieg Bad Homburg, auch im Wimbledon-Halbfinale zu stehen. Ja, da kann man immer verlieren. Also wer so weit kommt und den Sport kennt, weiß, dass die Tagesform dann auch mitentscheidend ist und vielleicht dann ein Zentimeter in oder out dann über Sieg oder Niederlage entscheidet. Also ich muss sagen, hervorragend, was Angie Kerber gemacht hat. Ich hoffe, dass sie bei den Olympischen Spielen auch mit aufschlägt. Bei Sascha Zverev, ja, die Ansprüche, die er sich selber stellt, sind, glaube ich, schon richtig. Dass man sie nicht immer erfüllen kann, ist auch klar. Aber wir hätten uns vielleicht noch ein, zwei Runden mehr gewünscht. Und dann, denke ich, wäre er auch zufriedener gewesen für sich und seine sportliche Leistung. Also da ist noch Potenzial. Rasen ist, glaube ich, nicht so sein Lieblingsbelag. Deshalb kann man auch den einen oder anderen Abstrich machen. Aber jetzt, wenn die Olympischen Spiele angehen und er freut sich auch schon sehr drauf, hoffen wir schon auf eine Medaille, weil das würde auch den Deutschen Tennisbund und den Tennissport insgesamt gut tun.
Ja, man versteht ja als Hobbyspieler, als ambitionierter Hobbyspieler, versteht man ja bei ihm wirklich manchmal die Aufsatzproblematik nicht so ganz. Man denkt, mein Gott, ein Spieler hat einen Topspin mit 130 km/h rein, das ist immer noch besser als ein Doppelfehler mit 210. Aber ist er natürlich auch schon oft drüber gefragt worden. Ich glaube einfach, es ist eine Typsache.
Ja, also wir verstehen es auch nicht, muss ich Ihnen recht geben. Er hat die Größe, er hat die Technik, er hat eigentlich alles, was, darum schlägt er auch fantastisch auf, und wenn er es trifft. Ja. Also wenn er ein Match hat, wo der Aufschlag von Anfang an funktioniert, dann ist er auch schwer zu breaken und dann ist er auch schwer ihm beizukommen. Was natürlich auch gesehen werden muss, dass alle Spieler im Herrenbereich fast schon um die 200 aufschlagen. Also das ist schon erstaunlich. Selbst in Qualifikationsrunden habe ich gesehen, also da schlagen die mit 195 bis 205 auf. Da sieht man schon, was im Herrentennis, wie eng es da werden kann. Und deshalb ist es auch im Sport üblich, dass man halt auch als Favorit verlieren kann. Das, glaube ich, wird auch in Zukunft stärker der Fall sein, und darum wird es auch nicht mehr so eine Generation wie Djokovic, Federer und Nadal geben. Da gibt es natürlich immer wieder Tennisgrößen, die 4, 5 bis 10 Grand Slam-Titel holen werden, aber so in dem Maße, glaube ich, nicht, weil die Weltspitze schon sehr eng zusammengerückt ist. Ja.
Beim Aufschlag kann ich aus persönlicher Erfahrung berichten, mein allerschnellster Aufschlag wurde hier in der Tennis-Base mal gemessen mit 190 km/h.
Oh, aber gratuliere, ist schon...
ist nicht schlecht, aber es war, glaube ich, eine glückliche Fügung, wo ich gesagt habe, mehr geht auch nicht aus der Schulter, und ich konnte nicht verstehen. Nebenbei hat, glaube ich, Daniel Brandt damals trainiert, und der natürlich dann irgendwie gefühlt aus dem Nichts mit 220, 230 aufgeschlagen hat, wo man gedacht hat, okay, das wird meine Schulter nicht mehr in diesem Leben nicht mehr hergeben. Was man manchmal vergisst, was aber nicht untergehen soll, ist natürlich auch, dass wir bei den Juniorinnen eine Finalistin mit der Nastassja Schunk hatten, was besonders erfreulich ist, weil ja gerade die Damen in den letzten Wochen ein wenig in der Kritik standen, auch sicherlich teilweise nicht ganz so unrecht, weil die Ergebnisse einfach nicht so eingetroffen sind, aber mit einer Juniorenfinalistin kann sich der deutsche Tennis sehen lassen.
Ja, wirklich ein großer Erfolg, weil er auch überraschend war. Also es war nicht so, dass man den vorhersagen konnte, sondern der war überraschend und ich gratuliere auch dem Badischen Tennisverband, dass er so eine Spielerin hervorgebracht hat. Ich hoffe, dass wir im Damen-Tennis einfach eine stärkere Breite hinbekommen, weil die ist momentan eben nicht vorhanden. Angie Kerber, wenn ihre Erfolge hat, ist klar, aber sie ist halt auch schon in Anführungszeichen 33. Julia Görges hat ja aufgehört. Wir haben eigentlich nur noch die Siegemund in der Weltspitze mit dabei. Und unsere jüngeren Spielerinnen haben so ein bisschen den Anschluss verpasst. Jüngere Spielerinnen meine ich jetzt nicht im Jugendbereich wie bei der Schunk, sondern so im Alter von 21 bis 25. Da haben wir eine größere Lücke im deutschen Tennissport und da müssen wir schauen, dass wir die so schnell wie möglich mit jüngeren Spielerinnen schließen, um letztendlich auch im Billie Jean King Cup wieder erfolgreich zu sein, also im früheren Fed Cup, das hat sich ja namentlich verändert, dass wir da auch wieder als Deutscher Tennisbund eine Rolle spielen und vielleicht auch mal wieder einen Turniersieg erringen können.
Jule Niemeyer ist ja jemand, der...
Ja, die habe ich jetzt vergessen, stimmt, Herr Mück.
Schlagzeilen gemacht in den letzten Wochen.
Ja, ich merke schon, Sie sind tatsächlich der Tennis-Experte. Nee, Jule Niemeyer war auch super, hat natürlich in Hamburg auch toll gespielt mit der Petkovic, die darf ich jetzt auch nicht vergessen. Aber mit Petkovic sind wir halt auch in einem Altersbereich, so wie bei der Angie Kerber. Und da weiß man auch nicht, wie lang letztendlich die Karriere noch dauert. Und jede ist auch schon ein bisschen unterwegs, sich neben dem Sport weiterhin aufzustellen, beruflicherseits und vom Tennissport, wie man sich da weiter einbringen möchte. Und da ist, denke ich mal, auch die Zeit dann endlich.
Ja, mit Michael Geser habe ich vor kurzem über Jule Niemeyer länger gesprochen, die ja inzwischen bei ihm in Regensburg ist. Und er war sehr angetan von ihr. Also er meinte, dass vor allem das Potenzial, das sie noch hat, da war er wirklich sehr angetan und ist überzeugt, dass da noch was kommen wird.
Also ich auch, ich bin auch überzeugt. Noch dazu, der Gesere ist ja auch ein hervorragender Trainer. Und er hat sich da in Regensburg schon wirklich was aufgebaut, wo im Damen-Tennis in Deutschland so ein bisschen einzigartig ist zurzeit. Genau. Also wir sind sehr froh, dass Gesere diese jungen Mädels trainiert, weil ich glaube, die haben alle Perspektive. Die müssen halt nur so angepackt werden, damit sie dann auch erfolgreich unterwegs sind und vor allem dann auch mit allem ausgestattet sein. Und das bietet Geserer und dementsprechend sind wir sehr froh, dass er da unterwegs ist und für den deutschen Nachwuchs jetzt auch den richtigen Weg gefunden hat.
Also würden Sie grundsätzlich jetzt nicht nur beim Damenbereich den deutschen Nachwuchs gute Zukunftsprognosen ausstellen oder ist es einfach auch so ein bisschen wellenförmig? Weil wie gesagt, vor 6 Wochen lag gefühlt das deutsche Damen-Tennis, muss ich uns Medien vielleicht ein bisschen kritisch mit ins Boot holen, lag am Boden, da wurde sozusagen die Apokalypse gezeichnet und jetzt ist auf einmal wieder, gehören wir wieder zu den Top-Nationen. Man hat das Gefühl, es gibt so kaum noch Bereiche dazwischen.
Ja, es gibt schon Höhen und Tiefen. Also ich möchte jetzt noch nicht so weit gehen, weil sonst wird gleich wieder gesprochen, alles ist in Ordnung. Nee, das finde ich nicht, dass alles in Ordnung ist, sondern die Jungen müssen wirklich, und deshalb, ich glaube, ich hatte ja Gesera auch da die richtige Hand dazu, müssen weiter trainieren und müssen weiter gefordert werden, um wirklich Ziele zu erreichen. Dass man jetzt nicht gleich wieder eine Grand Slam-Siegerin hervorrufen werden, ist ja auch nicht nötig, sondern es muss, sage ich mal, eine stärkere Breite vorhanden sein in der Spitze und nicht jetzt mit fünf Spielerinnen, sondern wenn man andere Nationen anschaut, dann sind halt auch da 8 bis 10 Spielerinnen unterwegs, die gewinnen können und die erfolgreich sein können. Und da muss auch unser Weg hingehen. Darum bin ich jetzt da noch ein bisschen verhalten und wir sind auf einem guten Weg, alle zusammen. Auch die Landesverbände versuchen einiges zu tun, aber wir sind noch lange nicht am Ziel.
Ja, mir hat Michael Gesera damals auch gesagt, ich bin mit Top 100 nicht zufrieden. Und er hofft, dass die Spielerinnen auch nicht zufrieden sind. Also schwingt ja ein bisschen mit rein, dass manchmal auch bei Junioren, Juniorinnen das Gefühl der Zufriedenheit ein wenig zu früh einsetzt.
Ja, er hat völlig recht. Also wenn er so einen Anspruch stellt, es kann nicht sein, dass immer nur national irgendein Ranking ja, als Ziel ausgesetzt wird. Nee, es ist der internationale Anspruch und da ist er eben auch bestens aufgestellt und dementsprechend muss man da auch die jungen Damen ein bisschen fordern und auch fördern, ist ja logisch, aber nur mit, ja, mit gut zureden geht es nicht. Also die jungen Damen müssen auch Eigeninitiative mitbringen, um wirklich einen Leistungssport auf internationaler Ebene zu erreichen. Und ich denke mal, es ist im Damentennis auch gut erreichbar. Also da, wenn wir allem zusammen die kommerziellen und auch die Verbände gute Lösungen finden, dann glaube ich, können wir in der Zukunft einiges bewegen.
Ja, die Frage, oder besser rum, lassen Sie mich so anfangen, wir wollen ein wenig weggehen vom großen internationalen, weltweiten Tennis, wollen uns ein bisschen mehr mit dem bayerischen Tennis, mit dem Situation aktuell vor Ort beschäftigen. Muss ich mit der ganz ketzerischen Frage anfangen, Ihnen gegenüber, weil wir uns ja mitten in der Wettspielrunde befinden. Ich habe in der BTV-Bilanz bei Ihnen mal nachgeguckt, diese Saison. Bis jetzt stehen leider 0 Einzelsiege und 3 Niederlagen zu Buche. Herr Schmidtbauer, was ist los mit Ihrer Form?
Ja, ich bin völlig außer Form, Corona geschuldet und auch der Verbandsarbeit geschuldet, muss ich sagen. Ich habe in meiner Liga seit 4 Jahren kein Spiel verloren, wobei die 3 Niederlagen muss man natürlich schon bewerten. Einmal WO, das war jetzt nicht dem Spiel geschuldet, sondern das war dem geschuldet, dass unsere Mannschaft nicht vollständig war. Und warum war unsere Mannschaft nicht vollständig? Weil ein Mannschaftskamerad statt zu uns auf die Anlage gefahren ist, zum Gegner gefahren ist. Und dementsprechend hat die Mannschaft natürlich Protest eingelegt und dementsprechend ja, wurden die Spiele dann mit 9-0 bewertet. Keiner von uns hat gewonnen. Und zu meiner Rechtfertigung, nee, aber es war eine harte Zeit. Die letzten, ja, 1,5 Jahre kann man sagen, wo wir mit Corona wirklich sehr beschäftigt waren und wir sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und uns mehr um Hygienekonzepte gekümmert haben, als dass wir selber Sport getrieben hätten. Also, das hat mich stark zurückgeworfen und ja, jetzt muss ich schauen, dass ich heute, also morgen kann ich wieder nicht spielen, weil ich auch wieder verbandsseitig unterwegs bin. Es ist eine ganz schwierige Saison heuer für mich und ich hoffe, dass ich die letzten 2 Spiele dann noch erfolgreich sein werde.
Da muss ich den Zuhörerinnen aber kurz einwerfen, dass die, glaube ich, Regionalliga-Herren 65 ja. spielen. Also das ist schon, da kann man schon draus lesen, dass der BTV-Präsident weiß, wie man mit dem Tennisschläger, wie man mit dem Tennisschläger umzugehen hat. Aber nach der Pause, abgesehen natürlich, der sportliche Erfolg trägt natürlich zum Spaß dabei, ja. den man hat, aber trotzdem kann ich vorstellen, dass es doch bestimmt auch wieder ein schönes Gefühl war, Wettspiel aufzustehen, mit den Teamkameraden aufzubrechen, all das, was man die letzten anderthalb Jahre vermisst hat, oder?
Ja, also der Mannschaftssport ist einfach schön, aber auch, sage ich mal, wenn man alleine mal trainiert oder wenn man ein LK-Turnier spielt, also das ist alles wirklich fantastisch. Und wenn wir wieder auf die Anlagen gehen und wir sehen ja auch, wie die Auslastung auf den Anlagen ist. Also bei mir im Club, da geht es von 9 Uhr bis 20 Uhr mittlerweile ununterbrochen durch. Es wird sehr viel gespielt, sehr viele Jugendliche sind da, sehr viele Erwachsene, Senioren, Freizeit. Spielerinnen und Spieler. Also es werden interne Runden gespielt, es werden Verbandsrunden gespielt, auch im Freizeitbereich. Also der Tennissport ist sehr gut unterwegs und er ist ja auch ein Sport, der eigentlich immer betrieben werden könnte, wenn uns die Politik nicht ausbremst. Mit Corona und natürlich auch Corona. Ich möchte jetzt nicht alles auf die Politik hier auch schieben. Wir haben auch dort sehr viele Gespräche ja geführt mit dem Sportminister, mit den Ministerien. Aber wir hätten uns halt da ein bisschen was anders gewünscht, wie man mit dem Tennissport umgeht. Aber wir sehen, dass eine große Nachfrage ist im Tennissport und da sind wir sehr glücklich drüber und wir hoffen, dass wir von Verbandsseite jetzt auch noch ein bisschen unterstützen können, damit die Trainer wieder richtig vorankommen und auch die Vereine wieder in geordnete und normale Verhältnisse zurückkehren können.
Was waren denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen der letzten anderthalb Jahre?
Also ich hätte mir nicht gedacht, dass ich im Tennissport mal mit Hygienekonzepte unterwegs bin und mir da sehr viele Gedanken machen muss, wie wir alle im Bayerischen Tennisverband. Also ja, das ist für mich völlig fremd gewesen, aber natürlich auch sehr wichtig. Und da gibt es natürlich sehr viele Fragen in Richtung Politik, die ich habe vorher schon ein bisschen kritisiert. Also wenn man dann sagt, ja, wir haben doch den Tennissport freigegeben. Ja, das ist eine tolle Meldung, ist eine tolle Aussage. Aber wie wurde er freigegeben? Es kommt immer auf das Wie an. Ich kann jetzt auch nicht Damen und Herren draußen hinterm Baum sich umziehen lassen, wenn die Umkleiden geschlossen sind. Wir reden von Hygiene und die Personen und Tennisspielerinnen können sich nicht mehr duschen. Also das widerspricht sich ja alles. Und wenn man dann daraufhin die Politik anspricht, dann, ja, dann wird verhalten reagiert, missverständlich reagiert und dann auch, wenn man noch darauf eingeht, ja, sage ich mal, zu differenzieren zwischen Fußball und Tennis. Fußball ist ein reiner Mannschaftssport. Und Tennis ist ja doch ein Sport, wo 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 gespielt wird. Und das auf einer Fläche von ein paar hundert Quadratmeter, da habe ich einfach kein Verständnis dafür. Und das habe ich immer wieder zum Ausdruck gebracht. Deshalb haben wir auch die bayerische Staatsregierung verklagt. Aber eine Differenzierung wurde von den Spitzenpolitikern, Herrn Söder und Herrn Herrmann, abgelehnt, sondern da musste dann immer eine Gleichbehandlung her. Und das hat mir persönlich nicht so gefallen. Und deshalb haben wir immer wieder auch initiiert gegen die bayerische Staatsregierung. Und wir sind schon verantwortungsbewusst. Wir wollen nicht mit der Gesundheit der Tennisspieler so großzügig umgehen und unverantwortlich umgehen, sondern wir wollen schon auch einen Beitrag zu leisten. Nicht jetzt so wie bei der Europameisterschaft der Fußballer, wenn ich da Wimbledon jetzt das Finale wieder sehe, was da los war, wo Stadien gestürmt werden, wo die Leute einfach, sie können sich ja in den Armen liegen, aber ohne Maske. Also ich finde schon, das Vorgehen muss so sein, dass das Risiko ausgeschaltet wird oder weniger Risiko vorhanden ist. Das geht nicht, aber man muss die Sportarten im Einzelnen auch betrachten und dann ein Resümee draus ziehen und sagen, geht oder geht nicht.
Ich glaube, es gab ja auch, ich glaube aus Hessen war es, eine Studie, eine Feststellung, dass glaube ich, nicht ein positiver Corona-Fall aufgrund einer Infektion auf einem Tennisgelände, auf einem Tennisplatz gegeben hat. Also wenn man sozusagen nicht einen Fall hat. Also es ist, wie gesagt, stimme ich Ihnen vollkommen recht, es ist einfach schwierig nachzuvollziehen, wie lange da auf solche ganz klar Fakten nicht sozusagen Rücksicht genommen worden ist.
Ja, da wurde ja auch keine Gleichbehandlung vorgenommen. In Hessen durften sie in der Halle Tennis spielen, in Bayern durften sie nicht in der Halle Tennis spielen. Mein hessischer Kollege, der Herr Burkhardt, hat immer wieder gesagt, hier entsteht ein richtiger Tennistourismus. Die Bayern kommen zu uns, belegen die Hallen und wir können nicht Tennis spielen. Also das ist einfach, und dann redet man von Gleichbehandlung und dann gehen die Ministerpräsidenten der Länder eben so mit der Materie um, da fehlt mir jegliches Verständnis. Also Tennisspielen in Hessen oder auch in Schleswig-Holstein im Norden ist es so gewesen, dass die Spielerinnen und Spieler dort trainieren konnten, bei uns eben nicht. Und das ist keine Gleichbehandlung und darum kann ich den Sport auch nicht von den Sportarten her immer gleich behandeln.
Vor 2, 3 Tagen, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall am letzten Sonntag war es, hat Uli Hoeneß bei einem seiner legendären Polterauftritte im Doppelpass zu Protokoll gegeben, dass seiner Meinung nach, womit er sicherlich nicht Unrecht hat, die Jugend eines der größten Probleme sein wird nach der Corona-Phase, weil einfach Training weggefallen ist und einfach viele sich einfach anderen Sportarten zugewandt hat. Er meinte es natürlich sehr auf den Fußball bezogen. Jetzt habe ich von Ihnen ein bisschen mehr positive Vibrationen empfunden, was den Tennissport angeht. Kann man da schon sagen, wie viele Kinder oder ob es Vereinsaustritte, ob die Mitgliederzahl gleich geblieben ist? Kann man das schon ungefähr absehen, welchen Einfluss Corona da auf die Vereine gehabt hat?
Ja, kann man. Wir haben eine Bestandserhebung 2021 hinter uns und auch 2020. Also wir haben einen Mitgliederzuwachs hier im Bayerischen Tennisverband von etwa 2,2%. Und das ist wirklich dem Sport geschuldet, weil sehr viele Jugendliche und sehr viele Erwachsene eben von anderen Sportarten zum Tennis gewechselt sind. Nicht, weil wir spielen durften, wir durften ja auch nicht, aber weil die Perspektive eine andere war, weil jeder gesagt hat, warum spielt man nicht Tennis und warum kann man nicht reiten oder warum kann man golfen zum Beispiel. Also Golf hat ja auch geklagt. Die Reiter, glaube ich, haben auch geklagt, die haben aber sehr viel schneller verloren wie wir im Tennis. Wir mussten auf unseren Einspruch ja doch 8 Wochen lang warten, bis wir die Klage belegt bekommen haben. Aber ich muss sagen, der Tennissport hat gezeigt, dass er auch mit der Materie gut umgehen kann. Wir hatten als erste Sportart auch ein Hygienekonzept aufgestellt, weil wir immer gehofft haben, dass bei uns die räumlichen Verhältnisse einfach dem Sport so viel Chancen geben, dass wir diesen auch betreiben können. Und das war auch immer unsere Anfrage an die bayerische Staatsregierung, dass sie das eigentlich sehen mussten. Aber letztendlich haben sie leider immer anders entschieden. Wir haben übrigens auch in anderen Bundesländern im Tennissport Zuwächse, weil wir erst vor 14 Tagen im Präsidium des DTBs zusammengesessen sind. Wir haben bundesweit knapp unter 2% mehr Tennisspieler als im vergangenen Jahr.
Gilt das auch für die Mannschaften? Also ich kann vielleicht nur mein persönliches Beispiel, meinen tragischen Fall berichten. Wir spielen Bayernliga Herren 30, hätten gespielt, muss ich jetzt richtigerweise sagen, weil wir doch dann, als es dann wieder losging, kurz nochmal alle zusammengekommen sind und dann aus unterschiedlichen Gründen unsere Mannschaft den TC Harlaching in München zurückziehen mussten. natürlich, wie das so ist in den Altersklassen. Ich bin ein junger Familienvater, noch wie andere auch. Man konnte sich nicht so committen auf 6-Punkt-Spiele danach. Aber natürlich, das Gefühl war schon, dass es ein bisschen verstärkt worden ist, die Problematik durch Corona. Lange Rede, kurzer Sinn, mussten wir unsere Mannschaft, wie gesagt, zurückziehen. Leider, ich glaube, 2 Wochen bevor dem ersten Punktspiel. Bedauerlicher Einzelfall aus Ihrer Sicht, oder haben Sie gemerkt, dass weniger Mannschaften den Wettspielbetrieb aufgenommen haben wie zuvor?
Die Mannschaften haben stagniert bei uns. Also es war kein Zuwachs, es war aber auch kein großer Rückgang zu verzeichnen. Größeres Problem ist natürlich immer wieder Corona, weil auch die Mannschaften, ja, wenn 10 Spiele in der Mannschaft sind, dann wollen 8 spielen und 2 sagen doch, ja, das ist zu gefährlich und das ist zu riskant. Also wir müssen da als Verband auch einen Spagat machen und dürfen nicht die etwas zurückhaltenden Aktiven ganz außer Acht lassen, sondern natürlich ist eine Berechtigung auch da, über Corona nachzudenken und ob wir alles richtig machen oder nicht nur im Sport, sondern in unserer Gesellschaft. Und dementsprechend, ja, werden die Mannschaftszahlen jetzt, glaube ich, nicht durch die Decke schießen in der nächsten Zeit. Wir hatten immer einen Zuwachs, aber seit Corona stagniert es. Wir haben jetzt auch keinen richtigen Rückgang. Da geht es immer um 4, 5 Mannschaften bei 12.000. Also das ist prozentual vernachlässigbar und hängt auch immer stark damit zusammen, was im Jugendbereich passiert. Wenn man dann Alterswechsel vornehmen muss, dann bringt man vielleicht keine Mannschaft zusammen. Aber da gibt es ja auch Lösungen dafür, dass man Spielgemeinschaften macht. Also da haben wir, denke ich mal, gut vorgesorgt und da haben wir auch für die Vereine sehr viel eingerichtet. Und dementsprechend, denke ich, ist der Mannschaftssport, bleibt der weiterhin stabil. Und wenn die neuen Mitglieder auch sehen, dass der Tennissport mannschaftsmäßig gut betrieben werden kann, glaube ich auch, dass vielleicht ein leichter Zuwachs wieder zu verzeichnen ist in der Zukunft.
Und wenn wir ein bisschen in die Zukunft auch blicken, aus besagten Gründen bin ich ja nicht aktiv dieses Jahr, ist aber mit weiteren Lockerung zu rechnen. Gibt es noch Einschränkungen, die sozusagen an dem Wettspieltag oder befürchten die sogar vielleicht, es gibt auch immer wieder Meldungen, für sich die Delta-Variante, die immer umhergeist, dass es nochmal wieder sogar in die andere Richtung gehen könnte und wieder mehr Einschränkungen auch auf den Sport, auf den organisierten Sport warten.
Lockerungen sehe ich momentan nicht. Abstand und Maske wird uns noch weiterhin begleiten. Hygienekonzepte werden uns auch weiterhin begleiten und begleiten müssen. Wir müssen da schon ein bisschen aufpassen, weil wir auch nicht wissen, wie die Delta-Variante sich auswirken wird. Ich glaube, dass auch noch neue Varianten wieder hinzukommen werden. Ich glaube aber nicht, dass es eine 4. Welle geben wird. Also ich glaube, soweit haben wir es im Griff und die Impfungen werden ja auch jetzt rasch nachgeholt und ich hoffe nur, die Bevölkerung im Sport und ganz generell lassen sich auch impfen, weil das wäre, denke ich mal, schon wichtig und da sollte man auch nicht jetzt irgendwelche Risiken von Impfmitteln heranziehen. Also da müssen wir schon schauen, dass wir diesen Kampf auch gewinnen gegen Corona oder gegen andere Mutationen. Und da muss jeder mithelfen, weil das wäre nicht sonderlich gut, wenn sich da ein paar davon stehlen werden, weil wir auch nicht wissen, was die Impfungen letztendlich bewirken, ob das ein 100%iger Risikoschutz ist oder ob nicht doch dann wieder jemand angesteckt werden kann. Also da sollten alle das Gemeinwohl vorziehen, um letztendlich gut unterwegs zu sein.
Kann man abschließend vielleicht so sagen, der Tennissport ist mit einem blauen Auge davongekommen oder würde man dann den vielen Trainern, Hallenbetreibern, auch Vereinen Unrecht tun, die doch sehr zu kämpfen hatten in den letzten Monaten, im letzten 1,5 Jahren?
Ja, ich muss sagen, die Trainer, die taten uns besonders leid, auch die Gastronomie in den einzelnen Clubs, ja, das ist schon sehr schwierig, diese Zeit zu überstehen. Aber auch die Vereine hatten ja Riesenprobleme mit ihren Hallen. Jeder hat noch investiert in Lüftung, in Abstand, in Einrichtungen, in Hygienegeschichten. Also alle haben darunter schwer gelitten, wirklich alle haben schwer gelitten, auch die Aktiven letztendlich, weil sie nicht so spielen konnten, wie sie wollten. Die wirtschaftlichen Probleme, die jeder Verein letztendlich bekommen hat mit einer Halle, ist schon sehr groß gewesen. Die Hilfen sind auch nicht so gelaufen, wie man sich es vorstellt, manchmal zeitlich stark versetzt. Und da haben die Vereine schon richtig gute Arbeit geleistet. Das muss man sagen, hoher Respekt, wie sie mit den Problemen alle umgegangen sind. Ich hoffe, dass man sich schnell erholen wird, weil der Tennissport eben nach wie vor den anderen Sportarten da schon voraus ist, wie wir unterwegs sein können und wie wir die Sportart betreiben.
Ja, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Sie haben ja vor Corona ja schon eine Strukturreform bei dem Tennisverband sozusagen auf den Weg gebracht, dass natürlich sich alles ein wenig verzögert hat, aufgrund der doch historischen Lage, muss man ja so nennen. Das Thema ist jetzt wieder aktuell. Können Sie kurz skizzieren, was Sie bei der Strukturreform im Sinn haben? Was ich mitbekommen habe, geht es ja, glaube ich, auch sehr viel um genau dieses Ehrenamt zu stärken und am Leben zu halten.
Ja, das Ehrenamt ist uns sehr wichtig, auch im Bayerischen Tennisverband. Ohne Ehrenamt geht es nicht. Natürlich braucht man ein starkes Hauptamt und das Hauptamt bei uns im BTV ist sehr stark. Wir sind da sehr gut aufgestellt in der Vergangenheit gewesen und auch für die Zukunft. Aber jetzt müssen eigentlich neue Wege beschritten werden. Es hängt nicht nur damit zusammen, dass Corona jetzt in unser Leben getreten ist, sondern nein, es hängt auch damit zusammen, dass wir als Verband sehr viel mehr tun müssen, um die Vereine als Dienstleister auch zu versorgen. Und das ist eigentlich unser Ziel gewesen, dass wir eine Strukturreform angekündigt haben, die auch mit unserem Verbandsausschuss recht schnell vonstatten ging und dann auch umgesetzt worden ist. Jetzt brauchen wir ja den Beschluss noch dazu von den Vereinen und das werden wir auf dem Verbandstag, auf der Mitgliederversammlung nachholen. Ich denke mal, dass damit auch für die Zukunft die Weichen richtig gestellt werden, weil auch die Spitzenverbände ganz anders unterwegs sind. Ehrenamt ja, aber sie müssen auch mit den Spitzenverbänden kooperieren, kommunizieren. Die ganzen Fördermaßnahmen müssen richtig betrachtet werden. Und man kann eigentlich die Ehrenamtlichen mit so vielen Aufgaben gar nicht mehr belasten, weil ich denke, die sind alle im Berufsleben auch mit integriert und müssen dort auch ihr Geld verdienen. Wir sind alle ehrenamtlich unterwegs, vom Präsidium bis zum Referenten im BTV und dementsprechend müssen wir andere Wege gehen, um da eine gewisse Entlastung hinzubringen, aber keine Entlassung hinzubringen. Das ist ja für uns ganz wichtig.
Wie kann man sich das konkret vorstellen? Geht es da um für die finanzielle Zuschussung, um personelle Hilfe, um personelle Aufstockung oder wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Konkret ist es so, dass wir das Ehrenamt von den Köpfen her entlasten werden auch und das Hauptamt mit zwei neuen Mitarbeitern oder Innen, muss man jetzt sagen, um in der Gendersprache zu bleiben, neu aufstocken werden, überwiegend für den Sportbereich. Und das ist so die wesentliche Entscheidung, die wir jetzt vorschlagen den Vereinen und die dann beschlossen werden muss. Ich gehe davon aus, nachdem der Verbandsausschuss ja einstimmig auch dafür war, dass wir diese Veränderung vornehmen. Es wird auch so sein, dass wir zwei Regionen Süd und Nord, eigentlich von der Organisation her selbstredend, dass wir die so ausstatten und einrichten und dementsprechend wären wir für die Zukunft sehr viel besser aufgestellt.
Für mich natürlich auch interessant, ich möchte ja auch wieder mal zurückkehren zum, in den Wettspielbetrieb, auch ob Änderungen der Wettspielordnung, der ganzen Struktur angedacht sind. Da gibt es ja immer wieder Überlegungen und gab es ja auch immer wieder mal. Ich komme ursprünglich aus dem Hessischen Tennisverband, da wurde irgendwann mal mit dem Doppeln angefangen. Und es gab, da wurde, ich glaube, das, in Bayern gab es das auch mal, dass es, glaube ich, 3 Punkte von Einzel und 2 von Doppel gab. Also es gab ja immer wieder verschiedene Versuche. Nichtsdestotrotz, eines der Kernprobleme, was man immer hört, ist die zeitliche Belastung ist zu viel gesagt, aber den zeitlichen Aufwand, den man für ein Punktspiel bestreiten hat, also dass er ganz konkret an Sonntag flöten geht, was natürlich dann gerade mit Familie oft nicht so einfach ist. Glauben Sie, dass man daran gehen sollte oder sagen Sie, nein, das ist ja auch die Tradition des Tennis, das ist ja auch für viele, macht es ja auch die Faszination aus. Dass genau Tennis so stattfindet in den Vereinen, wie es momentan auch der Fall ist.
Ja, natürlich reden wir drüber. Es ist nicht so, dass wir uns da gar keine Gedanken machen, sondern wir reden drüber. Es gibt ja viele Möglichkeiten, den Tennissport zu reformieren. Das heißt, wir spielen jetzt einen Satz bis 6, wir könnten auch einen Satz bis 4 spielen, man könnte dann wieder 3 Sätze spielen statt einen Match-Tiebreak. Also es gibt da schon sehr viele Ansätze. Es gibt auch die Ansätze, dass man das Spiel anders gestaltet, also mit Noette zum Beispiel und. Also da gibt es schon...
Der Match-Tiebreak war ja im Endeffekt auch irgendwann mal so. Heute ist das eine Regelung, die heute völlig normal ist.
Genau, aber ja. Was denken Sie, was wir für Klagen bekommen haben? Weil, wie Sie es schon vorher richtig sagen, Tennis ist auch eine Tradition und von solchen Traditionen löst man sich ungern. Und ich bin jetzt ausgelegt, dass ich sage, wir müssen letztendlich auch wieder was Neues finden, um den Tennissport noch attraktiver zu machen, auch für die Jugendlichen, auch für die Erwachsenen, auch für die Seniorinnen und Senioren. Da ist ja auch Handlungsbedarf. Es ist auch das Problem der Witterung letztendlich. Man kann nicht bei 40 Grad dann 3 Sätze spielen. Also wir sind schon gefordert, darüber nachzudenken. Wir denken auch darüber nach. Aber wann wir das dann alles umsetzen können, das steht noch in den Sternen. Aber ja, Tradition zum einen und dann sportliches und Umweltbewusstsein das andere, das kommt ja auch dazu. Wir müssen unsere Wettspielordnung, weil Sie es vorher angesprochen haben, schon in sehr vielen Punkten reformieren. Man kann nicht einfach, wenn es draußen regnet und in ganz Bayern regnet, dann sagen die 6 Mann sollen nach zum Ort XY fahren. Also das funktioniert nicht mehr. Also da müssen wir uns schon anders aufstellen und müssen dann sagen, dafür gibt es ein Telefon und da sollen sie die Mannschaftsführer letztendlich besprechen und nicht hunderte von Kilometern gefahren werden. Das ist ein völliger Blödsinn. Wir müssen auch sagen, was macht man im Jugendbereich, weil sehr viel Wechsel ja stattfindet, schulischer Wechsel. Was macht man im Erwachsenenbereich, wenn jemand umziehen muss, kurzfristig, weil es beruflich anders geht, dann könnte ein Jahr nur LK-Turniere spielen und kein Mannschaftsspiel machen. Also das ist bei uns alles im Kopf und wir werden uns da auch größere Gedanken machen und immer wieder neue Umsetzungen vornehmen.
Welche Regel hätten Sie denn persönlich im Kopf, die Sie sagen würden, die würde vielleicht Sinn machen? Ich kann Ihnen meine Regel, die ich ändern würde, ist eine Traditionsregel, aber die ich trotzdem ändern würde, wäre zum Beispiel der Netzroller beim Aufschlag. Wo ich sage, da kann man doch einmal weiterspielen. Wenn man jemanden Netzroller und dann Ass macht, dann glückliche Fügung, aber das sozusagen, es wäre auch keine Regeländerung, die das Zeitfenster jetzt komplett neu definieren würde, muss ich auch zugeben, aber das ist so eine Regel, wo ich immer sage, ganz verstehe ich es nicht.
Ganz ehrlich, da ist nichts damit gewonnen. Ja. Also zeitlich, muss ich sagen. Natürlich denkt man auch drüber nach und wird ja auch schon praktiziert, wird schon getestet in anderen Ländern, im Jugendbereich teilweise, in anderen Ländern, aber auch im Erwachsenenbereich. Also ich stelle mir also da von der Spielform jetzt momentan nichts groß anders vor, aber ich stelle mir halt von der Wettspielbestimmung ein bisschen was anders vor, dass wir da nicht so festgefahren sind, was so Spielerwechsel auch anbelangt und was die Möglichkeit schafft, schnell in den Mannschaftssport einzusteigen. Dann gibt es wieder Fristen, dann gibt es wieder... Wir haben alle IT-Systeme mittlerweile und die IT-Systeme sind ja sehr flexibel und da müssen wir als Verband, denke ich mir, auch mal ein bisschen großzügiger dann sein in der Auslegung von solchen Wettspielordnungen und Zulassungen zum Mannschaftssport.
Zum Abschluss auch nochmal eine mehr persönliche Frage. Manche Zuhörer, Zuhörerinnen mag es nicht wissen, die sind ja auch DDP-Vizepräsident seit einigen Wochen, ich glaube inzwischen sogar Monate. Monaten, genau. Wie hat sich da Ihr persönlicher Tag, Arbeitstag geändert? Ist das einer der Gründe, warum Sie nicht mehr selber so regelmäßig auf dem Tennisplatz stehen können?
Ja, ist auch mit ein Grund. Also wirklich, ich hatte nicht gedacht, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt, weil wir in Hamburg auch nicht so gut hauptamtlich aufgestellt sind wie hier beim Bayerischen Tennisverband. Da hat man Strukturen, da hat man eine Organisation, da hat man Konzepte, da weiß man eigentlich, wo man sofort hingreifen muss und wie das ablaufen muss. Das müssen wir in Hamburg leider einrichten, weil dort immer ein schneller ehrenamtlicher Wechsel vollzogen wird. Wenn da einer nicht sofort funktioniert, sind 17 Bundesländer sofort zugange, wieder was Neues zu kreieren. Also das ist schon sehr anspruchsvoll. Beruf hat man ja auch noch so ein bisschen. Also ich hoffe, dass ich bald mich aus dem Berufsleben zurückziehen kann, dass ich ein bisschen mehr noch für den Tennissport organisatorisch und auch inhaltlich tun kann. Ich hoffe, nachdem der Herr Mayer ja hier von Bayern auch nach Hamburg mir gefolgt ist, dass wir da schneller vorankommen, weil das ist auch so mein Ziel, schon auch im Ehrenamt erfolgreich zu sein. Und dort gibt es natürlich schon noch erhebliche Probleme, 17 Bundesländer eben einheitlich zu einer Einheit zusammenzuführen. Also das ist momentan nicht gegeben und da arbeiten wir sehr stark dran.
Aber Ihr Mittelpunkt wird Oberhaching, wird München bleiben?
Also ja, natürlich. Also der BTV liegt mir sehr am Herzen. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass die Bundesländer zugestimmt haben, dass ich als Präsident jetzt auch Vizepräsident sein kann. Das war ja auch sehr umstritten, weil der größte Landesverband, da möchte auch noch stark mitreden im Deutschen Tennisbund und die Position in Bayern nicht aufgeben. Das wurde auch erst eigentlich in der Früh des Wahltages dann beschlossen. Also da geht es nicht anders zu wie in der großen Politik. Die große Politik, die tagt halt bis 3:30 in der Früh und wir bis 2:30 in der Früh. Also das ist schon sehr erstaunlich, dass da Parallelen herangezogen werden können. Aber ich habe da vollstes Verständnis dafür. Aber man muss einfach neue Wege gehen. Wir in Bayern gehen sehr oft neue Wege. Wir schauen uns das aber auch ganz gut an und dann wird entschieden und dann wird gehandelt. Und ich kann nicht einfach nur, weil es modern ist, irgendwas machen wollen oder durchziehen wollen. Nee, es muss schon, sage ich mal, passen. Es muss auch zukunftsträchtig sein. Und so müssen wir uns auch im Deutschen Tennisbund aufstellen.
Ich stelle mir das ja hier immer, wenn man hier arbeitet, hier auf der Base in Oberhaching, gar nicht so einfach vor, wenn man sich den ganzen Tag mit Tennis beschäftigt, die mit der Leidenschaft beschäftigt, immer guckt man aus dem Fenster und sieht die Plätze vor einem liegen. Also für alle Zuhörerinnen ist es natürlich eine super Anlage hier mit traumhaften Plätzen. Ich glaube, ich müsste mich zusammenreißen, dass ich nicht jeden Tag einen Tennisschläger mit ins Auto nehme. Tut wahrscheinlich manchmal weh, dass man sozusagen nicht mal kurz rausgehen kann.
Also ich kann Ihnen sagen, ich habe heuer hier nicht eine Stunde gespielt. Ich bin jetzt hier bei Ihnen, um den Podcast zu machen, fahre jetzt dann nach Salzburg zu einer beruflichen Aufsichtsratssitzung, Gesellschafterversammlung und dann bin ich auf dem Weg nach Düsseldorf, weil wir dort auch einen beruflichen Termin habe. fliege dann von Düsseldorf nach Hamburg und bin dann beim DTB für 2 Tage, weil wir dort eine Präsidiumssitzung und auch eine Gesellschafterversammlung haben. Also Sie sehen schon, da ist einiges an Terminen steht da an und ich hoffe, dass wir das noch besser koordinieren können, dass ich dann auch mal wieder eine Stunde da Tennis spielen kann, weil die Plätze sind fantastisch. Und unsere jugendlichen Internatskinder, leider sind sie jetzt auch gerade wahrscheinlich in der Schule, trainieren nicht. Und sehr viele sind halt auch auf Turnieren. Wenn ich jetzt sehe, unser Hanfmann, Kohlschreiber, Bachinger, alle, die hier trainieren, die Stäbe, und die sind halt jetzt alle turniermäßig unterwegs.
Ja, also, das kann ich bestätigen, wenn man hier ab und zu mal durch die Plätze geht, dann sieht man doch schon sehr, sehr viel, sehr, sehr gutes Tennis, ja. Und man erkennt doch einige Gesichter, die man ja als Tennisfan sonst nur vom Fernseher her gekannt hat. Also das ist wirklich hier immer, ja, immer ein Besuch wert.
Nein, also, und wir sind auch meistens voll. Also es kommen ja auch hin und wieder mal Spieler vom FC Bayern hier vorbei. Manuel Neuer ist ja so ein Tennisfreak, Kimmich ist so ein Tennisfreak, Philipp Lahm war einer, Sebastian Schweinsteiger hat gern Tennis gespielt.
Mit seiner Frau, glaube ich, war
das. Ja, mit Ivanovic war hier, Oliver Pocher mit Sabine Lisicki. Ja. Also hier bei uns in Obhaching tut sich schon was. Und wir sind schon wirklich sehr froh, dass wir hier jetzt eine Heimat gefunden haben, auch mit der Verwaltung und nicht nur jetzt mit dem Sport, sondern wir sind alle ein bisschen näher zusammengerückt. Der Austausch ist sehr viel effizienter dadurch geworden und deshalb ja, haben wir im bayerischen Sport natürlich schon ein bisschen eine Alleinstellung gegenüber ist ja die Sportschule. Und wenn die sehen, wie der Bayerische Tennisverband sich hier präsentiert, dann sagen die anderen Sportarten schon auch toll. Also gratuliere euch sogar die Fußballer, Herr Dr. Koch, der sieht ja das auch und sagt, nee, haben wir eigentlich ganz gut gemacht hier.
Herr Schmidbauer, dann wünsche ich, dass diese Entwicklung so weitergeht hier. Aber natürlich wünsche ich auch, dass Sie ab und doch mal eine Stunde finden, ja, und hier die Plätze einweihen. Kann ja nicht sein, dass Sie hier als Präsident des Ball-Tennisverband nicht wissen, wie sich die Plätze hier anfühlen. Ich kann sagen, es fühlen sich sehr gut an. und dass Sie auf jeden Fall auch mal zum Spielen kommen werden. Vielen Dank, dass Sie sich für uns
einladen. Ich bedanke mich und ich bedanke mich vor allem, dass Sie jetzt 14-tägig von hier senden werden. Ich begrüße das sehr, dass wir uns da auch ein bisschen mehr öffnen, dass der Zuhörer auch weiß, was hier überhaupt los ist. Sie werden ja dann auch Expertengespräche führen in den einzelnen Ressorts. Und ja, ich kann Ihnen nur gratulieren, dass Sie das eingerichtet haben. Danke, Herr Mücksch. Gut.
Vielen Dank. Das war unsere erste Folge von Inside, dem BTV-Podcast hier exklusiv von der Tennisbase. Und wie Herr Schmidbauer schon richtig gesagt hat, jetzt alle 14 Tage dienstags werden wir eine neue Folge auf den üblichen Streaming-Portalen anbieten, immer mit spannenden Gästen. Davon gehe ich aus. Es werden Experten hier vom BTV sein, die einfach auch mal einen Einblick in die Fitnessarbeit zum Beispiel liefern. Die Fitnessarbeit für jeden Tennisspieler, der sich noch verbessern möchte, aber natürlich auch die Fitnessarbeit beleuchtet wird von den Tennisprofis, von den Tennisstars, die sich hier immer wieder einfinden. Natürlich werden auch namhafte andere Gesprächspartner zu Wort kommen, der Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann, Philipp Kohlschreiber, Jannik Hanfmann. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen hier sehr spannende Gesprächsthema haben, Gesprächspartner und spannende Themen haben. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.
BTV Inside. BTV Inside.